السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Seit einiger Zeit wird in verschiedenen Freitagsansprachen werden verschiedene Weisheiten und Geschichten und Anekdoten, die verschiedene Lehren enthalten, präsentiert, die auch Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu in Bezug auf den verheißenen Messias alaihi salam präsentiert hat. Heute habe ich diese Anekdoten, die ich ausgewählt habe, als ich diese ausgewählt habe, dachte ich daran, dass es in den Anekdoten aus Indien und Pakistan, die der verheißene Messias Lassatu Islam auch erzählt hat, dass diese bis heute Bestand haben und dass dies auch nur aufgrund des verheißenen Messias al-Islam geschehen ist. Wenn diese Geschichten nicht in der Literatur der Jamaat vorhanden wären, dann wären diese Geschichten begraben gewesen und in der heutigen Zeit hätte man von diesen Anekdoten nichts gewusst und keiner hätte diese gekannt. Heute werden diese Anekdoten in verschiedenen Sprachen übersetzt und wie ich gesagt habe, habe ich dies darüber nachgedacht, als ich diese sammelte. Und auch heute werde ich einige Überlieferungen und einige Anekdoten erzählen. Das sind aber nicht nur Geschichten, sondern es sind auch tatsächliche Begebenheiten. Es sind Anekdoten mit großen Lehren, die der verheißene Messias al-Islam genannt hat. Und der verheißene Messias alaihissalatu wasalam hat an einigen Stellen auf verschiedene Dinge aufmerksam gemacht, die scheinbar wie Witze oder schöne Geschichten erscheinen, aber auch diese Geschichten haben lehrreiche Inhalte, die für unsere Reformen gedacht sind. Genauso möchte ich heute einige Überlieferungen vorlegen. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt, dass der verheißene Messias al-Islam das Beispiel und das Gleichnis eines Menschen gab, der zwei Töchter hatte und die eine Tochter von diesem Menschen war vermählt bei einer bestimmten Familie und diese Frau, wenn immer ein Unwetter kam, war diese Frau sehr besorgt und lief verrückt umher. Und sie sagte, ich habe keine einzige Tochter, sagte er, und eine Tochter werde ich verlieren. Wenn es regnet, dann wird entweder, wenn es regnet oder nicht regnet, wird die Tochter, die bei den Gärtnern verheiratet ist, verloren gehen. Und wenn es regnet, dann wird die andere Tochter, die bei einer Familie verheiratet war, mit einem bestimmten Beruf, wo der Regen ihnen schaden würde, und dort würde sie verloren gehen. Das ist eine scheinbar Kleinigkeit, aber der verheißene Messias, der Sallallahu alaihi wa sallam, hat diese Geschichte erzählt und gesagt, das sind Gardian. Dass es zwei Menschen in Gardian gab, die eine Meinungsverschiedenheit hatten, die einen Streit hatten, und die Freunde erklärten ihnen, aber sie sagten und bestanden darauf, nein, wir möchten in das englische Gericht gehen und dort eine Entscheidung herbeiberufen. Und sie gingen vor das Gericht, und wenn sie als sie vorgeführt wurden im Gericht, kam einer von ihnen jeweils, um den verheißenen Messias Islam um Dua zu bitten. Der verheißene Messias Islam pflegte zu sagen, dass beide meine Anhänger sind und mir anhängen. Für wen soll ich beten, dass er siegt, und für wen soll ich beten, dass er nicht siegt? Ich bete deswegen, dass der Wahrhaftige siegen möge. Und heutzutage geschieht dies genauso. Wenn Ahmadis gegeneinander in Gazar oder im Gericht vorgehen, und dann schreiben sie auch um Gebete, und dann um Dua zu schreiben, ist genauso, wie wenn man beten würde, ob der Regen kommt oder nicht kommt, denn einen der beiden würde dieser Regen schaden, oder entweder wird die eine Tochter oder die andere Tochter, die bei den Gärtnern verheiratet ist, Schaden tragen. Eine von ihnen wird auf jeden Fall Schaden erleiden. Hier möchte ich auch deutlich machen, dass mit diesem Beispiel man nicht verstehen sollte, dass der verheißene Messias der Islam und in seiner Zeit verschiedene Gerichtsvorgänge gegeneinander geführt würden und dass dies dabei nichts sei und dass es erlaubt sei. Es ist zwar erlaubt, und für die Gerechtigkeit geht man vor das Gericht, aber wenn man miteinander durch Freunde auf Einigungen kommen kann und indem man sich hinsetzt gemeinsam und sich einigt, dann ist es besser, als in Gerichten zu gehen. Und dann sollte man auch nicht darauf bestehen. Der verheißene Messias, Salatu Islam, hat dieses Beispiel auch nicht gemocht, dass diese beiden im Gericht waren. Und wenn man auf etwas besteht, dann ist dies auch nicht gut. Man sollte sich auf dieses falsche Bestehen schützen. Und wenn man um Dua gebeten hat, dann sollte man auch den Imam nicht in Schwierigkeiten bringen. Denn wenn beide Parteien Ahmadis sind, für wen soll er beten und für wen soll er nicht beten? Und der verheißene Messias des Islam hat gesagt, dass ich dieses Gebet spreche, dass der Wahrhaftige durch Allahs Hilfe siegen möge und Allah ihm das Recht gebe. Das ist dann das Gebet, das ausgerufen wird. Allah hat auf ein Gebot aufmerksam gemacht, und zwar, dass man die Eltern respektieren soll, außer in Angelegenheiten der Religion und der Gebote Gottes sollte man den Eltern gehorchen und ihre Pflichten erfüllen, ihre Rechte erfüllen. Wenn es aber um die Religion, um den Glauben geht, dann kann man natürlich sagen, dass wir sie respektieren, aber da dies eine Sache ist, die Gott betrifft, kann ich dies nicht befolgen und es ist meine Schwierigkeit, dass ich dies nicht befolgen kann. Der verheißene Messias sagt, dass es eine Pflicht ist für jeden, dass er mit seinen Eltern gütig umgeht und dass er ihre Gebote nicht missachtet. Aber es gibt viele Jugendliche, die ihre Eltern nicht pflichtgemäß respektieren und auch nicht ihre Pflichten gegenüber ihnen erfüllen. Wenn jemand ein gutes Amt bekommt, dann möchte er nicht einmal seine Eltern treffen. Der verheißene Messias, Lestatu Islam, pflegte zu sagen, dass ein Hindu seinen Sohn an der Uni lehrte und er einen Master machte, und nachdem er diesen Master machte, wurde er zum Dipti und wurde befördert. Und in jener Zeit war Dipti ein sehr hoch angesehener Beruf, und vielleicht ist dies heute nicht der Fall. Der Vater dachte eines Tages, dass mein Sohn nun Dipti geworden ist und ich sollte ihn treffen. Und er ging, um seinen Sohn zu treffen, und der Sohn hatte Anwälte und verschiedene Staatsanwälte, die dort saßen. Und auch er mit seinen armen Kleidern saß dort in der Ecke, und man sprach, jemand sagte, warum dieser Mensch dort denn sitzen würde. Und er fragte, wer sitzt hier in unserer Versammlung? Und der Dipti hörte dies an und war beschämt und sagte, dass dies unser Diener ist. Als der Vater dies hörte, war der Vater extrem sauer und stand auf und sagte, ich bin nicht sein Diener, sondern ich bin der Diener seiner Mutter. Ich ernähre sie. Und die Menschen sagten, warum hast du das nicht gesagt, dass das dein Vater ist, und wir würden ihn respektieren. Aber solche Dinge sieht man auch, dass Menschen nicht mit ihren Verwandten treffen wollen, wenn diese arm sind, auch wenn es Eltern sind, damit ihr hohes Amt nicht gefährdet werde oder sie nicht sich schämen müssten. Der Respekt gegenüber den Eltern oder gegenüber anderen Verwandten erscheint ihnen, und sie fürchten sich davor und beschützen sich davor, statt den Namen ihrer Eltern zu respektieren, demütigen sie diese. Eines Tages einmal war Hazrat Muslim radhiyallahu anhu dabei, dies zu erläutern, als einige Menschen und er sagte, dass einige Menschen die Reden von Gelehrten nur hören, um temporär etwas Gutes zu hören. Und der verheißene Messias des Islam hat auch gesagt, ihr solltet nicht in eine Gesellschaft nur deswegen kommen, weil ein Redner gut ist, sondern ihr solltet schauen, was denn in dieser Gesellschaft gesprochen wird und welchen Nutzen man davon ziehen kann. Es gibt Menschen, die weder in die Tiefe der Rede gehen, noch etwas nachdenken darüber, noch den Sinn und Zweck verstehen und bloß sehen, was ihnen temporär gut tut, und deswegen sitzen sie dort. Und genauso gibt es einige Redner, die nur temporär eine emotionale Atmosphäre herstellen wollen, und deswegen halten sie eine emotionale Rede mit verschiedenen Stimmen und versuchen, die Emotionen zu wecken, und durch künstliche Art und Weise. Und also Muslim radhiyallahu anhu erzählte über einen solchen Redner und sagte, dass der verheißene Messias salatu wasalam einmal über einen Redner sprach, der für einen Vortrag aufstand, und sein Thema war sehr emotional. Ein Mensch kam und stand auf Ein Bauer war das. Er hatte ein Werkzeug in der Hand, das in der Landwirtschaft benutzt wird, was für, also wie eine Mistgabel, kann man sagen, hat er in der Hand gehabt. In den westlichen Ländern wurde dies auch früher verwendet und vor der neuen Technologie, aber wie dem auch sei, er kam aus dem Dorf und stand dort und hörte der Rede zu. Alle, die dort saßen, hatten keinen Einfluss. Die Rede hatte keinen Einfluss auf sie, aber der Bauer fing an zu weinen. Und der Redner dachte, dass dieser Mensch sehr emotional geworden ist, und er dachte, dass dieser Zuhörer deswegen weint, und er sagte zu den Zuhörern: Schaut, es gibt verschiedene Arten von Herzen. Einmal solche Herzen, ihr, die seit Stunden meine Rede hört und nichts sagt, und auf euch wirkt das nichts. Und dieser Mensch Gottes ist sofort emotional geworden, und diese Rede hat sich ausgewirkt auf ihn, und er hat angefangen zu weinen, und er versuchte den Leuten zu sagen und sagte: Schaut, wie sehr meine Rede auf ihn gewirkt hat. Und er fragte ihn: Was hat dich dazu gebracht zu weinen? Er antwortete, und nur die Bauern, die Landwirte können dies verstehen, was er antwortete. Er sagt: Gestern ist genauso, wie sie ihre Stimme gerade gezeigt haben, genauso hat gestern das Kind meines Stieres gestorben mit denselben Stimmen und mit demselben Ruf. Und deswegen dachte ich an dieses Kind meines Stieres und habe angefangen zu weinen. Das war der Grund seines Weinens. Und es gibt solche Redner, die versuchen, verschiedene künstliche Stimmen hervorzubringen. Und dieser Mensch, musste an das Kind seiner Kuh denken, welches genauso solche Stimmen hervorbrachte. Und dieser Redner dachte, dass seine Rede eine solche Auswirkung auf ihn hatte, und deswegen hat er angefangen zu weinen. Und diese Künstlichkeit und diese Oberflächlichkeit wurde sofort beseitigt. Die Molvis, wenn sie die Reden der Molvis hören, die gegen uns sprechen, dann hören sie genau solche Stimmen. Das ist der Job dieser Menschen, und vor allem, wenn sie gegen die Ahmadiyyat reden möchten, diejenigen, die in Pakistan leben oder in diesen Tagen von Pakistan gekommen sind, die haben bestimmt solche Reden schon einmal gehört, welche Reden und auf welche Weise sie diese Reden halten. Es ist eine besondere Güte Allahs, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, an den verheißenen Messias al-Islam zu glauben. Denn sonst haben verschiedene Birs und verschiedene Fakire ihre Geschäfte geöffnet im Namen der Spiritualität, und möglicherweise, wenn wir nicht an den verheißenen Messias glauben würden, wären wir auch Anhänger solcher Fakire. Und diese Birs und Fakire sagen, dass sie sehr erhaben sind, und sie sagen, dass sie durch Gebete ihre Notwendigkeiten erfüllen und sonst nichts brauchen, und sie eine Bindung zu Allah haben und sie nichts mit der Welt zu tun haben. Aber was sind ihre Taten? Darüber hat der verheißene Messias al-Islam über einen Menschen ein Beispiel gebracht, der dachte, dass er auf einem sehr hohen Rang ist. Er ging zu einem Anhänger und sagte zu ihm: Gib mir meine Steuer, also mein Geschenk. Und es war, der Anhänger sagte: Ich habe nichts, bitte vergeben Sie mir. Und der Bir streitete sich, und er ließ irgendetwas von ihm verkaufen, damit er das Geld bekäme und so sich daran verdienen würde. Das sind die wahren Ansprüche dieser Menschen, die behaupten, dass sie Gottes Menschen seien. Und das sind keine alten Geschichten, sondern auch heute in Pakistan und anderen Ländern gibt es solche Birs und sogenannten Heiligen. Die Weisheiten, die im Heiligen Koran genannt sind, darin wurde jedes Wissen erläutert und es ist unsere Schwäche, dass wir aufgrund mangelnden Wissens nicht bis in die Tiefe des Heiligen Korans eindringen können. Der verheißene Messias Lesatuslam sagt, ich kann mich daran erinnern, dass einmal der Hazrat Muslim oder Zilat Alanhu sagt, dass ich mich daran erinnern kann, dass einmal der verheißene Messias Islam sagte, dass die Prinzipien der Medizin im Heiligen Koran bereits genannt wurden und alle Heilungen aller Krankheiten der Welt sind im Heiligen Koran vorhanden. Also Muslim sagt, möglicherweise habe ich gar nicht die Möglichkeit bekommen und diese Erkenntnis bekommen, in diese Tiefe zu gehen und dies zu erkennen, aber je nachdem, wie viel Erkenntnis man hat und wie viel Erfahrung man hat, ich kann sagen, dass im Heiligen Koran, dass wir außer dem Heiligen Koran nichts benötigen. Außer dem Heiligen Koran brauchen wir nichts. Und man sollte also über den Heiligen Koran nachdenken. Man sollte die Erklärungen der Fasir des verheißenen Messias al-Islam und von Hazrat Muslim oder Zilat al-Anho und die Erklärungen der Verse der Khulafa lesen. Und auch darüber nachdenken und selbst darüber nachdenken und versuchen, Erkenntnis aus dem Heiligen Koran zu gewinnen. Es gibt Menschen, die denken, dass sie Wissen sich angeeignet haben, genug Wissen angeeignet haben und nichts mehr brauchen. Sie brauchen keine Erfahrung mehr, keine Erkenntnis mehr. Und sie brauchen sich auch nicht mehr zu beraten bei irgendjemandem. Aber es ist notwendig und man muss es wissen, dass man neben dem Wissen auch Erfahrung braucht. Wenn jemand nur ein Buch liest und so zu einem Arzt werden möchte, das geht nicht. Was er braucht, ist Erfahrung. Das, was er in den Büchern der Medizin gelernt hat an Theorie, dies muss er auch mit den Patienten, die Erfahrung mit den Patienten gewonnen haben, nachdem er die Bücher gelesen hat, dann muss er mit einem Fachmann zusammen lernen, wie man Patienten behandelt, praktisch gesehen. Deswegen gibt es in den Universitäten neben der Theorie auch praktische Beschäftigungen der Studenten mit Fachärzten. Und wenn sie dies nicht machen würden, dann würden sie gar nicht in der Lage sein zu lernen. Aber auch danach brauchen sie Erfahrungen, nicht nur während des Studiums, sondern auch danach sind Erfahrungen notwendig. Ein Mediziner kann also nur dann sein Wissen vervollständigen, wenn er auch praktische Erfahrungen sammelt und ohne Praxis bringt ihm sein Wissen nichts. Der verheißene Messias al-Islam pflegte über dieses Wissen und diese Erfahrung zu sagen, dass es einen Arzt gab, der ein großer Gelehrter war und er hatte viel über Medizin gelesen und er hörte über Ranjit Singh und ging von Delhi zu seinem Hofe, damit er dort vielleicht eine gute Anstellung bekäme. Der Vezier von Ranjit Singh war ein Muslim und er traf ihn und er sagte, dass er den Maharaja, der Mediziner sagte zu diesem muslimischen Minister, dass er den Maharaja treffen möchte. Der Minister dachte, dass wenn dieser Mensch zum Maharaja ginge, dass er vielleicht stürzen würde, der Minister, und deswegen brachte er diese Information nicht weiter, denn Er wusste, dass er viel Wissen hat, aber nicht so viel Erfahrung. Maharaja Ranjit Singh, als der Minister zum Maharaja sagte, das ist ein großer Gelehrter und er hat dieses und jenes Buch gelesen und er kennt sich mit Wissen sehr gut aus, dieser muslimische Minister. Der Maharaja fragte, hat er auch schon Patienten behandelt? Hat er Erfahrung gesammelt? Der Minister sagte, ja, er wird bei Ihnen sicherlich Erfahrung sammeln können. Ranjit Singh war ein vernünftiger Mensch und er wusste, dass Wissen ohne Erfahrung nichts bringt. Und er sagte, dass der arme Ranjit Singh jetzt das Versuchskaninchen ist, auf das er seine Experimente machen möchte. Geh und gib ihm etwas Geld und schick ihn zurück. Neben dem Wissen ist also auch praktische Erfahrung wichtig. Und in der Welt gibt es eine große Wichtigkeit dafür. Nachdem man Wissen sich angeeignet hat und keine Erfahrung sammelt, gibt es manchmal Zeitpunkte, wo der Mensch nicht weiß, welche Entscheidung er treffen muss und er ist nicht in der Lage, eine richtige Entscheidung zu treffen und er ist sehr besorgt. Und obwohl er das Wissen hat, kann er dieses Problem nicht beseitigen. Wenn der Mensch also bloß sich Wissen aneignet und denkt, dass er ein Fachmann auf einem Gebiet ist, dann ist dies eine Antwort, die Ranjit Singh gegeben hat, ist genau richtig, nämlich für den Fortschritt. Auch der Jamaat ist es wichtig und es ist eine Notwendigkeit, dass die Jugendlichen, dass die jungen Menschen, die sich Wissen aneignen, dass sie auch dieses Wissen in der Praxis einsetzen und Erfahrung sammeln und ihr Wissen mit erfahrenen Menschen teilen und dann für den Fortschritt der Jamaat verwenden. Es gibt viele Menschen, die Vorschläge geben, dass man dieses oder jene Technologie nutzen sollte. Es ist zwar vom Wissen her richtig, was sie sagen, aber die Erfahrung fehlt ihnen. Es gibt gewisse praktische Dinge, die sie nicht kennen, über die man nachdenken muss. Und die erfahrenen Menschen können dies eher sagen, welche Probleme es sind. Ein Ahmadi kann seinen Glauben beschützen, wenn er sich mit dem Nizam-e-Jamaat und dem Khilafat verbindet und eine feste Bindung mit diesen hat und regelmäßig ohne Pause diese Bindung eingeht. Und um diese Bindung einzugehen, muss er jene Wege nutzen, mit denen er auch von weiter weg diese Bindung aufrechterhalten kann. Also Muslim Maud Rasulullah Ta'ala Anhu erzählt darüber und sagt, dass es in Jamaat-Angelegenheiten können die Menschen keine Fortschritte machen und sie können auch nicht überleben, solange sie nicht mit dem Nizam verbunden sind. Und Zeitungen und Zeitschriften sind ein guter Weg dazu. Wenn ein Mensch, egal wo er sitzt, die Zeitungen der Jamaat lesen kann, dann ist es so, als ob er dort sitzen würde. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt spreche. Und also Muslim Maud sagt damals, dass die Jalsa der Frauen stattfindet und die Frauen hören auf dem Lautsprecher die Rede. Wenn sie durch den Lautsprecher dies nicht hören würden, hätten sie überhaupt kein Wissen, was wir sagen. Der Lautsprecher hat also die Frauen auch zu uns näher gebracht und sie können uns zuhören. Sie hören uns genauso wie Männer. Auch das ist eine Nähe. Genauso schaffen es Zeitungen für weit entfernte Menschen, dass sie mit der Nation verbunden bleiben. Der verheißene Messias Rasulullah pflegt immer zu sagen, dass Al-Hakam und Badr unsere zwei Arme sind. Und diese zwei Arme es gab auch manchmal Nachrichten, die gefährlich waren, aber der Verheißene Messias sagt, es gibt mehr Vorteile als Gefahren und wir glauben und denken, als ob diese zwei Zeitungen unsere Arme wären und beide Arme zu sein bedeutet es dadurch, die Jamaat uns näher gebracht wird und wir in der Nähe von der Jamaat sind. Und in jener Zeit sagte er, dass die Menschen sich auf die Zeitungen kümmern sollten und also Muslimot sagt, die Menschen waren sehr besorgt um die Zeitungen und kauften diese Zeitung und obwohl heute die Jamaat viel stärker gewachsen ist und es gab eine Zeit damals, wo 1500 Menschen Badr abonniert hatten, genauso Al-Hakam. Damals lasen die Mitglieder der Jamaat die Zeitungen und auch solche Menschen, die nicht gebildet waren, auch diese kauften die Zeitungen und gaben anderen diese Zeitung, damit sie diese vorlesen konnten. Und sie dachten, dass dies auch ein Mittel des Tablighs ist. Und ein Ahmadi, der eine Kutsche fuhr, er war nicht gebildet und er besorgte sich Al-Hakam und legte diese auf seine Kutsche und die Reisenden, die die Kutsche betraten, wussten, dass es ein sehr guter Mensch war und sie nahmen und er sagte, ich habe hier eine Zeitung bekommen, bitte lest mir vor und wenn die Reisenden die Kutsche verließen, schauten sie, was die Zeitung ist und sie konnten das Bad machen sogar und konnten sich mit der Jamaat verbinden. Jene Menschen, obwohl sie ungebildet waren und eine Kutsche fuhren, haben mehr Bads veranlasst als gebildete Menschen. Heutzutage gibt es noch mehr einfache Wege, die wir Allah uns gegeben hat. Für unsere Erziehung und für die Bindung mit dem Khilafat muss ein Ahmadi MTA hören und sollte sich zur Gewohnheit machen, MTA zu sehen. Genauso kann für das Tabligh MTA und unsere Webseite, unsere Programme genutzt werden. Die sollte man werben. Man sollte sich diese anhören und anschauen. Und man sollte auch seine Freunde daran teilhaben lassen. Ich bekomme viele Briefe und die Menschen sagen, seitdem wir MTA hören und mindestens die Khutbat hören, haben wir eine enge Bindung mit der Jamaat. Und unser Glaube wird stark. Heutzutage muss also durch MTA und Al-Islam, die durch die Homepage der Jamaat, das sind sehr gute Wege, um das Tabligh des Verheißten Messias al-Islam weiterzubringen und um jeden Ahmadi zu erziehen und ihn dem Khilafat nahe zu bringen. Es ist also eine Pflicht eines jeden Ahmadis, dass er versucht, sich damit zu verbinden. Es gibt Menschen, die sich zwar reformieren wollen und die islamische Gebote befolgen wollen und vor allem für das Gebet wollen sie, dass sie dieses verrichten wollen, aber dann gehen sie in die Gesellschaft jener Menschen, die schwach sind. Und als Folge werden sie selber auch schwach, obwohl sie den Willen haben. Diese Auswirkung auf sie geschieht auf eine Weise, die sie gar nicht merken. Und man sollte also die Gesellschaft jener Menschen suchen, die regelmäßig das Gebet verrichten, die gute Menschen sind, die nicht schwach sind in dieser Hinsicht. Und ich möchte vor allem die Ahmadis aus Rabwa und Qadian ermahnen. Dort gibt es viele Ahmadis auf kleinstem Raum. Genauso gibt es viele Moscheen dort mit. Und man sollte diese Moscheen lebendig machen. Genauso gibt es Menschen, die falsche Gedanken über die Jamaat haben, man sollte sich auch vor diesen Menschen beschützen, die falsche Gedanken über die Jamaat verbreiten. Es gibt Menschen, die von auswärts dahin gehen und sie schreiben mir auch verschiedene Beschwerden, dass auch in Rabwa während der Gebete die Menschen sich nicht um das Gebet kümmern, einige. Die Bewohner von Rabwa sollten sich insbesondere darum kümmern. Jene, die schwach sind, sollten sich nicht von Schwachen beeinflussen lassen, sondern von jenen, die mit der Jamaat eine enge Beziehung haben und die auch in Gebeten sehr regelmäßig und fest sind. Wie geschieht diese Auswirkung auf andere Menschen? Darüber pflegte der verheißene Messias al-Islam zu sagen, dass einmal Jalinus dort stand und ein Verrückter kam und klammerte sich um ihn und er sagte, dass dieser Verrückte mich umarmt hat. Warum hat er mich umarmt? Anscheinend ist eine Ader der Verrücktheit in meinem Körper und er hat sich mir zugezogen gefühlt. Und deswegen ist er zu mir gekommen. Also Muslim Mu'tazilat al-Anhu sagt, dass man sich nicht mit solchen Menschen, dass man nicht solchen Menschen folgen sollte, die schwach sind in Gebeten, denn sie wollen sich mit schwachen Menschen verbinden. Jeder Ahmadi sollte sich vor schlechten Menschen beschützen und mit aktiven Menschen, die in der Jamaat aktiv sind, sich verbinden. Und wenn diese Bindung eingegangen wurde, dann wird die Anzahl der starken Menschen steigen und auch die schwachen Menschen werden dann stark werden. In der Gesellschaft des verheißenen Messias al-Islam kam einmal ein Mensch und sagte, ich möchte ein Wunder sehen. Wenn ich jenes Wunder sehen würde, dann würde ich sofort an sie glauben. Also Muslim Mu'tazilat al-Anhu sagte, ich kann mich daran erinnern, dass der verheißene Messias al-Islam ihm antwortete, Allah ist nicht ein Wesen, welches euch wie ein Zirkus Wunder zeigen möchte, sondern er ist ein ganz anderes Wesen. Er hat viele Wunder schon gezeigt. Haben sie davon schon profitiert, dass sie jetzt ein neues Wunder sehen wollen? Aber die Natur des Menschen ist schwach und möchte dies nicht akzeptieren. Und der Mensch denkt, dass man schwach sein kann und dass man schwach werden sollte und man nicht mal fragen sollte, inwiefern man seine Verantwortung nachgegangen ist. Aber wenn die menschliche Natur einen Zirkus sehen will, dann soll dieser Zirkus ihr gezeigt werden. Das ist die Natur des Menschen. Diese Gewohnheit haben sture Menschen schon immer. Wenn sie nicht glauben wollen, dann folgen sie den Fußstapfen Satans. Und allen Propheten wurde diese Frage gestellt, selbst dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde diese Frage gestellt. Und die Ungläubigen stellten genau solche Fragen an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er ihnen ein Zeichen von Gold, ein goldenes Haus zeigen soll, oder dass er in den Himmel steigen soll, oder dass er ein Buch vom Himmel herabholen soll. Solche Wunder wurden verlangt, solche unsinnigen, absurden Wunder. Und Allah ist nicht jemand, der diesen, und weder sind es seine Propheten, die diesen unsinnigen Wünschen eine Beachtung schenken. Die Wunder, die Allah zeigt, die reichen aus für solche Menschen, die eine gute Natur besitzen, um diese zu erkennen. Es gibt Menschen, die damals Einwände gegen Tehrik-e-Jadid erhoben hatten, was das denn für eine neue Tehrik und neuer Aufruf ist und warum dieser jetzt getan wurde. Also Muslim oder Zilatalanho antwortete, dieses Jadid, also dieses neue Tehrik, ist nicht so neu, wie es erscheint, sondern es ist ein altes Tehrik. Und dieses Wort neu wurde deswegen benutzt, weil es Menschen gibt, die etwas Neues haben wollen. Und auch der Mediziner sagt manchmal, ich werde dir heute ein neues Medikament verschreiben. Und er nimmt das alte Medikament und mischt dort noch etwas hinein. Zum Beispiel sagt das Muslim Rasulullah Taranho, dass man da einen Duftstoff hinein versetzt und der Kranke denkt, dass dies ein neues Medikament ist. Und auch der Mediziner darf es als neues Medikament bezeichnen, weil darin ein neuer Inhaltsstoff drinne ist. Aber er sagt deswegen, dass es neu ist, damit der Kranke dieses zu sich nimmt und die Hoffnung nicht verliert. Einmal kam eine alte Frau zum verheißten Messias al-Islam und sie hatte Malaria, welches nicht wegging. Und der verheißene Messias al-Islam sagte zu ihr, du sollst Kanin essen. Sie sagte, Kanin? Ich kann nicht einmal ein Viertel davon, von dieser Tablette nehmen, denn ich bekomme wochenlang Fieber dadurch. Der verheißene Messias al-Islam, als er sah, dass sie nicht bereit war, dieses zu sich zu nehmen. Und in unserem Lande ist es so, dass man Kunin als Kunan bezeichnet, was bedeutet zwei Welten. Also, dass es zwei Welten sind. Kunan bedeutet zwei Welten. Der verheißene Messias al-Islam sagte also, er gab ihr Kunin und sagte, das sind die Medikamente der beiden Welten. Kunan und Daren sind zwei Welten. Der verheißene Messias sagte nicht, dass das nicht Kunin ist, sondern gab einen neuen Namen und sagte, das sind zwei Welten. Und sie nahm zwei Tabletten zu sich und sagte, ich bin jetzt völlig gesund geworden, ich habe kein Fieber, können Sie mir noch mehr Tabletten geben? Sie sagte, wenn ich ein Viertel davon entnehme, sagte sie erst, dass sie dann Fieber bekommen würde. Und jetzt sagte sie, dass sie sofort eine Kühle verspürt hat. Also Muslim Maud sagt, dass ich genauso wie der verheißene Messias al-Islam den alten Aufruf als neuen Aufruf bezeichnet habe. Diejenigen, die aufrichtig waren, wollten in der Spiritualität voranschreiten und als sie einen neuen Namen hörten, sagten sie, dass es dies eine neue Sache ist und sie würden davon profitieren. Und solche Menschen, die Heuchelei besaßen, dachten, dass dies neu ist. Und was soll das, dass jetzt neue Dinge gebracht wurden und wir können nichts Neues als den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den verheißenen Messias anerkennen. Sie wollten diese Sache gar nicht verstehen und sie wollten davon nicht profitieren. Das ist ein Gesetz Gottes, welches immer gilt, von Adam bis heute. Wenn Satan die Menschen angreift, dann gibt es verschiedene Wege, die man gehen muss, um sich davor zu schützen, verschiedene Aufrufe. Und wenn immer ein Rezept gegen den Satan hervorgebracht wird, dann geschieht dies aus dem Grund, weil Propheten gekommen sind und dafür, dass halt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und in dieser Zeit sein wahrer Geliebter und Liebender, der verheißene Messias lässt also Islam. Um irgendein Ziel zu erreichen und die Jamaat fortschreiten zu lassen, müssen die verantwortlichen Menschen regelmäßig und ununterbrochen dafür arbeiten, egal ob es sich um Tarbiyat handelt oder andere Angelegenheiten. Also Muslim oder Zilat Rano sagt, dass es einen armen Menschen gab, der in der Zeit des weißen Messias al-Islam. Und wann immer er einen Menschen aus dem Ahmadiyya-Chowk sah, sagte er, gib mir eine Rupie. Und wenn der Mensch nach vorne kam, sagte er, gib mir ruhig ein Achtel davon. Dann sagte er, okay, gib mir nur gib mir 8 Anna. Dann sagt er 4 Anna. Dann sagt er, nein, gib mir ruhig nur 2 Anna. Dann sagt er, gib mir nur 1 Anna. Und wenn er noch weiter ging, dann sagte er, gib mir ein besser. Und als er noch weiter ging, sagte er, gib mir ein halbes davon. Und als dieser Mensch bis zum Masjid Aqsa war, sagte er, gib mir ruhig ein Pakoda. Und als er sah, dass er weggehen wollte, sagte er, gib mir ruhig ein Pfeffer. Er fing mit Rupien an und endete mit einem Mirch, einem Pfeffer. Genauso sollten unsere Arbeiter denken, dass beim ersten Mal von 100 vielleicht nur ein oder zwei Zusagen werden und langsam werden diese steigen. Ihr sollt also arbeiten und dann die Resultate sehen. Wenn es keine Resultate gibt, wie kann man dann verstehen, wenn weltliche Angelegenheiten ohne Resultate nicht voranschreiten, wie kann man denn dann davon ausgehen, dass wir ohne Resultate voranschreiten können? Das Resultat liegt in der Hand Gottes. Aber das bedeutet, dass wir volle Mühe eingesetzt haben und Allah dann nichts gemacht hat. Das ist Unsinn. Man möchte seine eigenen Schwächen Allah zuschreiben. Allahs Gesetz ist es, dass das, was wir tun, dass dies ein Ergebnis hat. Ein gutes oder schlechtes Ergebnis hat mit unserer Anstrengung zu tun. Und wenn er nur ein Zehntel geleistet hat, dann kann er auch nur ein Zehntel Ergebnisse erwarten. Und das heißt aber nicht, dass dies aufgrund des göttlichen Gesetzes geschieht und mehr getan hat, sondern das göttliche Gesetz lässt keine Mühe verloren gehen. Ein übelgesinnter Mensch sagt, er habe alles getan, aber Gott habe seine Pflicht nicht erfüllt. Das ist ein Kufr. Und es gibt kein größeres Kufr als dies. Die Ergebnisse liegen in unserer Hand und wenn wir keine guten Ergebnisse erlangen, dann müsst ihr denken, dass unsere Arbeiten eine Schwäche hatten. Man sollte mehr tun und man sollte versuchen, Ergebnisse zu erzielen. Und solange diese Ergebnisse nicht kommen, sollten wir nicht in Ruhe sitzen bleiben. Es gibt Menschen, die schreiben, dass wir viel gebetet haben, viele Duas gemacht haben, aber wir unsere Ziele nicht erreicht haben und unsere Gebete nicht erhört wurden. Auch diese sollten wissen, dass sie nicht so weit gegangen sind, wie sie gehen sollten, oder dass sie zwar ein Ziel hatten, aber einen falschen Weg gegangen sind. Deswegen sollte jeder Betende darüber nachdenken, dass auch sein Weg stimmt und dass auch die entsprechende Mühe getan wird. Der verheißene Messias Al-Sat-Oslam pflegte zu sagen, dass ein Chemiker, wenn er nicht erfolgreich ist, sagt er, dass nur etwas Mühe noch notwendig gewesen wäre, dann hätte er etwas erschaffen können. Und wenn man Gott erreichen wollte, dann muss man auch Hoffnung haben. Ein Alchemist verbringt sein ganzes Leben, um etwas zu schaffen. Und er bleibt immer erfolglos sein ganzes Leben. Aber ein Mensch, der Gott erlangen will, er sagt, dass es keinen Gott gibt und sagt, dass er alles getan habe. Und selbst ein Alchemist sagt, dass er selbst schwach war, weswegen er nicht Gold erschaffen konnte. Aber jemand, der Gott haben möchte, er sagt, dass es nicht sein eigener Fehler war, sondern der Fehler Gottes war. Und er verlässt ihn. Auch die heutigen Wissenschaftler gehen genauso vor, dass sie Jahre verbringen, um etwas zu erreichen und erst nach Jahren Erfolg haben. Und es ist nicht immer so, dass genau das rauskommt, was sie haben wollten. Verschiedene Experimente, verschiedene Theorien verändern sich auch. Genauso verhält es sich mit spirituellen Gesetzen, dass die Gebete, die man zu Gott spricht, dass man da seine Wege überprüfen muss, ob diese stimmen. Man muss sich selbst reformieren und dies überprüfen, wie man sich reformiert. Man muss seine Gottesdienste überprüfen. Man muss schauen, ob man alle Gebote Gottes befolgt, und man muss diese befolgen. Man muss einen Blick auf seine Werke, seine Taten haben, wie wir vorgehen, was unsere Werke sind. Man muss versuchen, seine Vernunft und seinen Geist zu verbessern. Wenn Allah sagt, ich bin nahe meinen Menschen und ich höre ihre Gebete, und wenn er nicht nahe kommt, und wenn nicht seine Gebete erhört werden, dann gibt es einen Mangel in unseren Werken und in unserem Zustand. Also Muslim Radiallahu Anhu sagt, dass der verheißene Messias Islam zu sagen pflegte, dass es zwei Arten von Bettler gibt. Der eine sagt, gib mir etwas. Und er ruft zwei, dreimal. Wenn keiner hört, dann geht er weiter. Dann gibt es aber einen Bettler, der nicht weggeht, bevor er nicht etwas bekommt. Und es gibt sehr wenige solcher Bettler. Also muss ich mal sagen, dass ich weiß, dass es einen Menschen gab, der immer beim Versen Messias Islam saß. Und er stand nicht auf, solange er nicht etwas nahm vom Verheißenen Messias Islam. Er saß dort immer, bis der Verheißene Messias Islam dort herausging und ihm etwas gab. Und manchmal sagte er, ich will so viel Geld haben. Und wenn also Zeit weniger gab, dann nahm er dies nicht. Es geschah oft, dass Gäste dieses Geld gaben, aber wenn er sagte, ich möchte so und so viel Geld haben, und wenn dieses Geld nicht zustande kam, ging er nicht weg, bis dieses Geld nicht zustande kam. Und wenn Hazrat Saib krank war, dann ging er nicht, bis er gesund wurde und hinauskam. Der verheißene Messias Islam pflegte zu sagen, dass man für die Erhörung der Gebete genauso sein muss, wie ein Bettler, der immer weiter Allah bittet, bis er etwas bekommt. Und er darf nicht weggehen, bis er von Allah etwas bekommen hat und die Praxis Allahs ihm zeigt, dass nun das Gebet nicht weiter verrichtet werden muss, kann, darf. Wenn zum Beispiel eine Frau schwanger ist, heutzutage kann man erfahren, ob es ein Sohn sein wird oder eine Tochter, und bis in den letzten Phasen kann man das sehr gut wissen. Für die nächste Schwangerschaft kann man aber beten, dass Allah einen Sohn oder etwas geben soll. Aber wenn Gottes Wille offenbart wird und der Mensch einfach weiter betet, dann ist es auch falsch, wenn Allah etwas schon getan hat und etwas entschieden hat. Dann muss er aufhören vor diesem Gebet. Aber man muss auch wissen, dass man auch die Mühe niemals beiseite lässt. Neben dem Dua ist die Mühe, die eigene Mühe, genauso wichtig. Tadbir, die eigene Mühe, und Dua, beides ununterbrochen zu tun, zieht die Segnungen Gottes auf sich. Der verheißene Messias Islam pflegte zu sagen, dass das Tadbir, das Fehlen des Tadbir ohne und nur Dua, reines Dua, nichts bringt, und ein solches Gebet wird ihm ins Gesicht geworfen. Er muss auch die Mühe machen neben dem Gebet. Solange wird sein Gebet nicht erhört. Denn wenn man das Tadbir nicht vollbringt neben dem Dua, dann ist es eine Brechung des Gebotes Gottes, und wir können nicht Gott überprüfen und prüfen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir ununterbrochen und dass wir ununterbrochen sind in dieser Mühe und uns reformieren Und genauso beten wir Allah dies möchte mit unseren Mühen und Gebeten. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza verrichten von einem Shahid. Qamar Zia Sahib, Sohn von Muhammad Ali Sahib aus Kot Abdul Malik Zila Shekhupura, wurde von Gegnern am 1. März 2016 um 1:30 mit Messern ermordet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qamar Zia Sahib schloss sein Geschäft und wollte seine Kinder abholen, als zwei Unbekannte ihn angriffen und in die Gasse mitnahmen, und ein Mensch nahm ihn zu sich und der andere stoch mit Messern auf ihn, mit einem Messer auf ihn, und Qamar Zia Sahib versuchte sich zu retten, aber im Herzen, in der Brust, im Nacken wurde er niedergestochen. Und das Messer war im Körper und er konnte nicht gerettet werden und starb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shahid Marhum, in seiner Familie kam die Ahmadiyya durch den Urgroßvater Daulat Khan Sahib, der von Gurdaspur nach Qadian ging, um das Bet an der Hand des Weißen Messias Islam zu leisten und der Jamaat beizutreten. Nach dem Tode wurde er in Beshti Maqbara Rabwa begraben. Fatim Muhammad Sahib war sein Großvater. Auch er ist in Beshti Maqbara begraben. Nach der Gründung Pakistans ging diese Familie nach Galeh Genagre Zila Sialkot. Er wurde dort geboren, der Shahid. Im Jahre 1985 zog er nach Kot Abdul Malik um und er lernte bis BCom, dann arbeitete er in verschiedenen Abteilungen und dann eröffnete er ein Geschäft. Im Jahre 2004 heiratete er, hatte verschiedene Vorzüge und war sehr gutmütig und aufrichtig und ein sehr mutiger junger Mann, diente immer, war gastfreundlich und diente auch der Jamaat. Sein Bruder Mazhar Ali Sahib sagt, dass er sich um die Verrichtung der Gebete sehr stark kümmerte. Auch das Freitagsgebet ließ er nie liegen. Und auch die Geschäftsmänner drumherum gingen aufgrund seines Vorbilds zum Jumma. Und die sagten, wenn dieser Mirzai zum Jumma-Gebet gehen kann, dann sollten wir auch gehen. Und er ließ niemals vom Freitagsgebet ab. Und er sagte, dass wegen mir auch die Nicht-Ahmadis zum Gebet gehen. Seine Frau sagte, dass er seit dem letzten Monat ganz anders war, kümmerte sich sehr stark um mich und er war Musi und er war Sekretär Islahu Irshad. Ebenso hat er verschiedene weitere Dienste an den Tag gelegt und hat der Jamaat auf verschiedene Weise gedient. Er hatte Feindschaft wegen seiner Zugehörigkeit zur Jamaat. Am 14. August 2012 kamen 500 Menschen mit der Polizei zum Haus von Qamar Zia Sahib. Und ein Polizist ging in sein Geschäft und ließ verschiedene Fotos abhängen und färbte verschiedene Koranverse schwarz und Alayhissallahu Begafin Abdahu und Mashallah und so weiter. Auch das wurde mit einem Hammer zerstört und ein Schild vor dem Haus in welchem der Name seines Vaters stand, der den Vornamen Mohammed hatte. Dort wurde Mohammed, der Name, geschwärzt und zerstört von der Polizei. Und genauso vor einigen Monaten kam ein Mob und zwang ihn, aus dem Geschäft hinauszugehen und das Foto des Falschen Messias Islam herunterzuholen. Und auch die Polizei kam dort dann und nahm Qamar Ziyasab mit. Und es wurde nichts unternommen. Das waren die Zustände, in denen er lebte. Er hatte verschiedene Bedrohungen. Und er dachte, dass er vielleicht das Land verlassen würde. Aber Allah gab ihm den Rang des Märtyrertums. Er hat zwei Brüder, zwei Schwestern, dann Vater Muhammad Ali Sahib und eine Frau und drei Kinder, Josefa 10 Jahre, Tochter Amatul Matin 7 Jahre und Amatul Hadi 4 Jahre hinterlassen. Möge Allah diesen Shahid-Bruder zu sich nehmen und ihm seine Nähe gewähren und ihm die Segnungen des Paradieses gewähren und einen Platz unter seinen Geliebten geben.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ